Menschen suchen Sicherheit oft dort, wo sie sie sehen und anfassen können, in starken Verbündeten, stabilen Systemen oder glänzenden Versprechen. Auch Israel stand damals vor der Frage, wem es im Ernstfall wirklich vertrauen sollte, den militärischen Pferden Ägyptens oder der unsichtbaren Treue Jehovas. Die Geschichte, die Jesaja schildert, zeigt, wie Gott mit diesem falschen Vertrauen umgeht, wie er die Großmächte ihrer Zeit anrührt und wie er am Ende genau dadurch sein Volk wieder zu sich zieht und eine erstaunliche Wiederherstellung schenkt. In dieser Linie erkennen wir auch, wie Gott heute im Leben von Christen wirkt, wenn wir uns innerlich auf Ägypten stützen, statt auf ihn selbst. Wenn Gottes Volk auf Ägypten vertraut, falsche Sicherheiten entlarvt. Wenn Jesaja von Israel als widerspenstiges Volk und als Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen, spricht, legt er nicht zuerst eine politische Fehleinschätzung bloß, sondern eine innere Entscheidung des Herzens. Das Hinabgehen nach Ägypten war damals eine scheinbar nüchterne, strategische Maßnahme, man suchte Schutz, Pferde, Wagen, Versorgung. Doch vor Gott ist dieses Bündnis mehr als Diplomatie, es ist ein geistlicher Wechsel der Loyalität. Ägypten steht in der Schrift für eine geordnete, erfolgreiche Welt, die ohne Gott funktioniert, mit Lagern voller Getreide, militärischer Stärke und klugen Verwaltungsstrukturen. Als in 1. Mose Kapitel 12 Vers 10 eine Hungersnot ausbrach, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort eine Zeit lang als Gast aufzuhalten, denn schwer war die Hungersnot im Land. Was nach menschlichem Ermessen vernünftig klingt, offenbart im Licht Gottes, worauf das Herz wirklich vertraut, wenn es eng wird. In der Typologie steht Ägypten für die Welt. Immer wenn Gottes Volk in einem gefallenen Zustand oder in einer niedrigen Lage ist, gehen sie nach Ägypten. Abraham handelte ebenso. Auch heute, wenn Christen innerlich tief sinken, wenden sie sich oft der Welt zu. Nach Ägypten zu gehen, sich auf Ägypten zu stützen oder sich mit Ägypten zu verbinden, ist Sünde. In die Welt zu gehen oder sich auf die Welt zu verlassen, kann für uns niemals Gewinn, Ehre oder Hilfe sein. Es führt immer zu Erniedrigung, Schande und Schmach. Dieses Vertrauen auf Ägypten ist so ernst, weil es Gottes eigenes Angebot übergeht. Während Israel auf Verträge und Pferde schaut, spricht derselbe Gott, in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung, in Stillsein und Vertrauen eure Stärke. Das ist keine fromme Alternative für besonders Geistliche, sondern Gottes Definition von Rettung und Stärke für sein Volk. Wer in der Not reflexartig nach Ägypten greift, erklärt damit faktisch, dass Gottes Wort zwar verehrt, aber nicht für tragfähig gehalten wird. Die Folge beschreibt Jesaja nüchtern, jeder wird zuschanden an einem Volk, das ihm nichts nutzt, das nicht zur Hilfe und nicht zum Nutzen, sondern zur Schande und auch zur Schmach. Gott nennt das Sünde, weil sein Volk sich unter eine fremde Herrschaft beugt und damit die Würde verliert, die es als sein auserwähltes Volk hat. Damit berührt Jesaja auch unsere Gegenwart. Ägypten ist heute nicht nur eine gottferne Gesellschaft, es sind alle sichtbaren Sicherheiten, denen wir eine letzte Tragfähigkeit zuschreiben, Systeme, Karrieren, Netzwerke, auch religiöse Formen, die man beherrscht. Es ist möglich, äußerlich mitten im Gottesdienst zu stehen und innerlich doch auf Ägypten zu bauen. Wo das Herz seine Ruhe aus Konten, Kontakten oder Konzepten zieht, wird der Ruf Gottes nach Umkehr und Ruhe leiser, fast unhörbar. Dann bleibt der Mensch im Innersten unruhig, auch wenn um ihn herum alles geordnet wirkt. Gott entlarvt dieses Muster nicht, um bloßzustellen, sondern um zu befreien. Er verschiebt die innere Stütze weg von Ägypten hin zu sich selbst, damit unsere Stärke nicht länger in unseren Pferden, sondern in seiner unerschütterlichen Nähe liegt. Es ist tröstlich, dass Gottes Weg aus dieser Verstrickung nicht in hektischem Aktivismus besteht, sondern in einem langsamer werdenden Herzen. Umkehr heißt bei Jesaja, den Schritt weg von Ägypten wagen und die innere Flucht beenden, das eigene Leben nicht länger durch Berechnung abzusichern, sondern sich vertrauensvoll der Gegenwart Gottes auszusetzen. Ruhe, Stillsein, Vertrauen, das sind Worte, die wie eine Einladung in einen anderen Rhythmus klingen. Wer so handelt, wird vor Menschen vielleicht schwächer aussehen, vor Gott aber in eine neue Stärke hineinwachsen. Gerade dort, wo unsere eigenen Sicherungen versagen und Ägypten uns Schande und Schmach statt Ehre bringt, öffnet sich der Raum für eine tiefere Erfahrung, Gott selbst genügt. Aus dieser Erfahrung erwächst eine stille, aber tragfähige Zuversicht, die nicht mehr von den Wellen der Umstände hin und her geworfen wird, weil sie in dem ruht, der treu ist. Denn ein widerspenstiges Volk ist es, verlogene Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen. Und es entstand eine Hungersnot im Land, und Abram zog nach Ägypten hinab, um sich dort eine Zeit lang als Gast aufzuhalten, denn schwer war die Hungersnot im Land. Überall, wo die Welt mit ihren Lösungen glänzt, stellt Gott dieselbe stille Frage wie damals an Israel: Worauf stützt du dich wirklich? Wer lernt, in Umkehr und Ruhe vor ihm zu bleiben, entdeckt, dass Gottes Treue tragfähiger ist als jede ägyptische Vorsorge und dass wahre Ehre darin liegt, ihm auch gegen den Augenschein mehr Gewicht zu geben als allen sichtbaren Helfern. Gottes Gericht an den Nationen, er entmachtet das, worauf wir bauen. Nachdem Jesaja das Vertrauen Israels auf Ägypten aufgedeckt hat, richtet sich der Blick auf die großen Mächte selbst. Sie sind nicht der feste Hintergrund der Geschichte, sondern stehen unter dem prüfenden Atem Gottes. Siehe, der Name des Herrn kommt von weit her mit seinem brennenden Zorn und wuchtigem Auffahren. Seine Lippen sind voller Grimm, und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Die Bilder sind bewusst gewaltig: Lippen, Zunge, Atem, das, was bei Gott Gericht bringt, ist dasselbe, wodurch er auch schafft und beruft. Sein Atem wird beschrieben wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht, um die Nationen zu schwingen mit dem Schwingsieb des Nichts. Weltreiche, die unerschütterlich schienen, werden durchgeschüttelt, als wären sie nur loser Staub in einem Sieb. In 30 Stunden und 27 Minuten wird uns gesagt, dass der Name Jehovas von Ferne kommt, brennend in seinem Zorn und schwer von Rauch. Seine Lippen sind voller Entrüstung, und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Sein Odem ist wie ein überströmender Fluss, der bis an den Hals reicht, um die Nationen mit dem Sieb des Nichts zu sieben. Hier bezeichnet das Nichts das Ergebnis der Zerstörung. Gott siebt die Nationen mit dem Sieb der Zerstörung. Assur, die damalige Supermacht, steht als Beispiel für alle Gebilde, auf die Menschen in ihrer Angst oder ihrem Stolz bauen. Über Assur heißt es: Ja, von der Stimme des Herrn wird Assur zerschlagen, wenn er mit dem Stock dreinschlägt. Es ist schließlich nicht ein genialer Feldherr, der das Machtzentrum der damaligen Welt beugt, sondern eine Stimme. Ähnlich sagt Gott über die Ägypter: Sie seien Menschen und nicht Gott, ihre Pferde Fleisch und nicht Geist, wenn der Herr seine Hand ausstreckt, stürzen Helfer und Geholfene gemeinsam. Damit wird jede übersteigerte Ehrfurcht vor menschlichen Systemen relativiert. Gott entmachtet nicht nur tyrannische Herrschaft, er entzaubert auch das Vertrauen, das sein Volk ihnen entgegenbringt. Sein Gericht bringt ans Licht, dass das, was so solide wirkte, letztlich nichts ist, wenn es sich gegen ihn erhebt. Diese Linie führt weiter bis an das Ende der Geschichte. Die Offenbarung beschreibt, dass schließlich alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens gefunden werden, in den Feuersee geworfen werden. Auch das ist eine Entmachtung: Alles, was sich absolut gesetzt hat, muss vor dem absoluten Gott zurückweichen. Gleichzeitig zeigt das Neue Testament, dass Gott durch Christus nicht nur Menschen, sondern alle Dinge mit sich versöhnen will. Dass der Sohn alle Dinge trägt und in ihm alles zusammengehalten wird, bedeutet, dass politische und wirtschaftliche Erschütterungen nicht das letzte Wort haben, sondern in einer größeren Bewegung stehen. Gott ordnet die Geschichte auf Christus hin. Wenn Gott die Nationen siebt, ist das darum mehr als bloßes Strafgericht. Es ist Reinigung der Schau und Reinigung des Vertrauens. Dort, wo menschliche Ordnungen ins Wanken geraten, werden wir daran erinnert, dass keine Struktur, keine Regierung, kein Markt absolut ist. Für Glaubende liegt in dieser Erfahrung eine paradoxe Ermutigung: Die Erschütterung der äußeren Stützen öffnet den Raum für ein tieferes Erkennen der unsichtbaren Herrschaft Christi. Wer lernt, hinter den bewegten Kulissen die leise, aber unaufhaltsame Hand Gottes zu sehen, gerät nicht in Zynismus, sondern in hoffende Nüchternheit. Er rechnet mit Gottes Eingreifen, urteilt nicht nur nach Schlagzeilen und vertraut darauf, dass jede Entmachtung des Vorläufigen letztlich der Vorbereitung dient, in der Christus als der wahre König und Friedegrund sichtbar werden wird. Siehe, der Name des Herrn kommt von weit her mit seinem brennenden Zorn und wuchtigem Auffahren. Seine Lippen sind voller Grimm, und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Und sein Atem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht, um die Nationen zu schwingen mit dem Schwingsieb des Nichts und einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker. Gottes Umgang mit den Nationen macht deutlich, dass keine Machtkonstellation endgültig ist und kein System das letzte Wort behält. Wer seinen Blick an Christus ausrichtet, wird frei davon, irdische Mächte zu überschätzen oder vor ihnen zu verzweifeln, und gewinnt die ruhige Zuversicht, dass Gott selbst die Geschichte so führt, dass alles, was nicht trägt, weichen muss, damit das Bleibende offenbar wird. Umkehr und Wiederherstellung, Gott kehrt zurück zu einem Volk, das zu ihm zurückkehrt. Auf die scharfen Worte des Gerichts folgt bei Jesaja ein überraschender Ton. Nachdem Gott das Misstrauen seines Volkes bloßgelegt hat, heißt es, darum wartet der Herr, um euch gnädig zu sein, und darum erhebt er sich, um sich eurer zu erbarmen. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, glückselig alle, die auf ihn harren. Der Gott, der die Nationen siebt und Assur zerschlägt, wird als einer gezeigt, der wartet, nicht, weil er zögert, sondern weil er auf die Umkehr seines Volkes zielt. Gericht und Gnade stehen nicht als Gegensätze nebeneinander, das Gericht bereitet die Gnade vor. Wenn Gott die Sicherheiten Israels aus den Angeln hebt, verfolgt er das Ziel, das Herz wieder für sich zu gewinnen. In 30 Stunden und 15 Minuten sowie in 31 Stunden und 6 Minuten und 7 finden wir ein Wort über Jehovas Umgang mit Israels Vertrauen auf Ägypten und über sein Handeln mit den Nationen, das schließlich dazu führt, dass Israel sich Jehova zuwendet. Wie wir gesehen haben, sagt Jehova in 30 Stunden und 15 Minuten, durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet werden, in Stillsein und in Vertrauen wird eure Stärke sein. In 31 Stunden und 6 Minuten und 7 sagt Jesaja, kehrt um zu ihm, von dem die Menschen tief abgefallen sind, o Kinder Israels. Denn an jenem Tag wird jeder seine Götzen aus Silber und seine Götzen aus Gold wegwerfen, die eure Hände euch zur Sünde gemacht haben. Diese Umkehr ist in der Schrift sehr konkret. Kehrt um zu ihm, von dem die Menschen tief abgefallen sind, o Kinder Israels. Denn an jenem Tag wird jeder seine Götzen aus Silber und seine Götzen aus Gold wegwerfen, die eure Hände euch zur Sünde gemacht haben. Umkehr bedeutet hier nicht nur ein inneres Bedauern, sondern ein ehrliches Zerbrechen über dem, worauf man gebaut hat, und das entschiedene Entehren der Dinge, die man absolut gesetzt hat. Wenn Israel seine Bilder wegwirft, macht es innerlich Platz. In diesen Raum hinein verspricht Gott, du Volk, das in Zion wohnt, in Jerusalem, du wirst nicht mehr weinen, er wird dir gewiss Gnade erweisen auf die Stimme deines Schreins, sobald er sie hört, wird er dich erhören. Gottes Rückkehr zeigt sich darin, dass er wieder als der Hörende und Antwortende erfahren wird. In diesen Zusagen erscheint ein Lehrer, der nicht mehr verborgen ist. Von ihm heißt es, und der Herr wird euch Brot der Not und Wasser der Bedrängnis geben, aber dein Lehrer wird sich nicht länger verbergen, und deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Und deine Ohren werden ein Wort hinter dir hören, dies ist der Weg, geht darauf. In dieser Gestalt schimmert Christus durch, der gegenwärtige Herr, der mitten in Not und Bedrängnis zum inneren Lehrer wird. Wenn die äußeren Stützen gefallen sind, wird seine Stimme im Gewissen und im Wort umso klarer hörbar, besonders an den Weggabelungen des Lebens. Umkehr und Wiederherstellung zeigen sich dann darin, dass der Mensch nicht mehr von eigenen Berechnungen getrieben ist, sondern lernend dem leisen, aber zuverlässigen Reden des Herrn folgt. Mit der inneren Erneuerung verbindet Jesaja Bilder äußerer Wiederherstellung, Regen für die Saat, Brot, reichlich und saftig, Herden, die auf weiten Weiden lagern, Bäche, die an jedem hohen Berg fließen, und ein Licht, das siebenfach ist, wie das Licht von sieben Tagen an einem Tag. Wenn der Herr wie fliegende Vögel über Jerusalem schwebt, so wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen und erretten, schonen und befreien. Diese Bilder zeigen einen Gott, der nicht nur wieder annimmt, sondern überreich wiederherstellt, im Schutz, in der Führung, in der Fruchtbarkeit des Lebens. Im Licht des Neuen Testaments werden diese Verheißungen durch Christus vertieft, in ihm beginnt eine Wiederherstellung, die Herz, Beziehungen, Gemeinschaft und letztlich die ganze Schöpfung umfasst. Darum wartet der Herr, um euch gnädig zu sein, und darum erhebt er sich, um sich eurer zu erbarmen. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, glückselig alle, die auf ihn harren. Kehrt um zu ihm, von dem die Kinder Israels so tief abgefallen sind. Denn an jenem Tag wird jeder seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen verwerfen, die eure Hände euch zur Sünde gemacht haben. Zwischen Gottes Ruf zur Umkehr und seiner Verheißung der Wiederherstellung spannt sich ein Weg, der durch Enttäuschungen an falschen Sicherheiten hindurchführt und in eine neue Vertrautheit mit Christus mündet. Wer sich diesem Weg nicht verschließt, erfährt, dass Gottes Zucht immer von seinem Erbarmen umfangen ist und dass er gerade dort, wo wir leer werden, wiederkehrt, um unser Leben durch seine Nähe, seine Leitung und seinen Segen neu zu füllen. Herr Jesus Christus, wir bekennen dir, wie leicht unsere Herzen sich auf ihr eigenes Ägypten stützen und sichtbaren Sicherheiten mehr Gewicht geben als deiner treuen Gegenwart. Danke, dass du uns nicht preisgibst, sondern selbst unsere falschen Stützen erschütterst, um uns in deine Ruhe, dein Stillsein und dein Vertrauen hineinzurufen. Lass dein Wort in uns neu lebendig werden, dass wir deine Stimme hören, wenn wir an Wegkreuzungen stehen, und deine Wege wählen, weil wir deine Güte kennen. Wo wir an Menschen, Strukturen oder inneren Götzen gehangen haben, reinige du uns und ziehe unser Herz zu dir, damit du unser eigentlicher Schutz, unsere Stärke und unsere Freude bist. Erneuere in uns die Hoffnung, dass du auch aus Zerbruch Wiederherstellung hervorbringst und unser Leben durch deine Gegenwart fruchtbar machst. Bewahre uns in dem Vertrauen, dass du der Herr über die Nationen und über unsere Geschichte bist und dass deine Gedanken des Friedens über uns bleiben. Amen.